herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Verdauungscouch, eurem Podcast für fachlich fundierte Diskussionen von Themen rund um Magen und Darm, direkt aus unserer gastroenterologischen Praxis und das alles in leicht verdaulich. Nun, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in die faszinierende Welt des heutigen Themas eintauchen.
Heute diskutieren für Sie
Achmed Badisch aus Hannover
und Jochen Labenz aus Siegen. Ja, lieber Achmed, es ist schön, dass wir uns heute auf der Verdauungscouch wieder treffen. Wir wollen heute ein Thema besprechen, was, glaube ich, viele Menschen bewegt und wo es auch viele Unklarheiten und Unsicherheiten gibt, nämlich den Einsatz von Enzymen zur Unterstützung der Verdauung. Was verstehst du unter einer Enzymtherapie, wenn du das jetzt mal aus ärztlicher Sicht betrachtest?
Ja, wenn man über Enzyme bei Verdauungsstörung spricht, so als Überschrift, dann sprechen wir ja aus medizinischer Sicht immer von einer Einschränkung der Bauchspeicheldrüsenfunktion. Und wenn die Bauchspeicheldrüsenfunktion eingeschränkt ist und die Bauchspeicheldrüse weniger Enzyme produziert, dann wird die Nahrung nicht entsprechend aufgespalten, wie wir uns das vorstellen. Und der Weg und die Therapie in dieser Situation ist, dass wir quasi mit einer Enzymtherapie das System Verdauung dann entsprechend unterstützen. Das heißt, die Indikation für eine Enzymtherapie liegt immer dann vor, wenn wir eine Einschränkung der Bauchspeicheldrüsenfunktion haben. Die Bauchspeicheldrüse ist ja eine Drüse, die ganz viel Flüssigkeit und Sekret produziert, etwa 1,5 Liter pro Tag, das muss man sich mal vorstellen. Und in diesem Sekret sind halt die Enzyme, die für unsere Aufspaltung der Nahrung wichtig ist. Also vor allem die entsprechenden Fette, aber auch Proteine und auch Kohlenhydrate. All das wird durch die Enzyme aufgespalten. Und wenn eben die Bauchspeicheldrüse in ihrer Funktion eingeschränkt ist, dann findet eben diese Aufspaltung nur reduziert statt und es kommt dann zu ganz, ganz typischen Beschwerden, die da eben heißen Durchfall, Blähung und Bauchschmerz. Und insofern, die Patienten kommen ja nicht zu uns und sagen, ich habe eine Unterfunktion meiner Bauchspeicheldrüse, sondern sie kommen ja mit den Beschwerden Bauchschmerzen, Durchfall, Blähung. Das heißt, wenn diese Beschwerden sind, und wir haben ja schon in vielen Folgen über Reizdarm und andere Krankheitsbilder gesprochen, müssen wir immer die Funktion auch der Bauchspeicheldrüse im Blick haben als eine mögliche Erkrankung. Das erstmal so als Intro, wie man so schön sagt. Wenn Patienten kommen und sagen, ich habe Enzyme genommen, mir geht's gut darunter, dann waren die ja schon ein bisschen schnell, die Patienten. Wie gehst du dann vor? Nimmst du denen die Enzyme wieder weg und sagst, jetzt müssen wir erstmal Diagnostik machen? Ist das die Leitlinie? Was sagt die Leitlinie dazu?
Das ist eine extrem wichtige Frage. Es ist ja auch bei diesen Verdauungsstörungen, du hast ja die Symptome geschildert, die können ja viele Ursachen haben. Und bevor man eine gezielte Behandlung macht, so bin ich mal ausgebildet worden, sollte man möglichst eine Diagnose haben. Das heißt, man sollte wissen, dass das, was man einsetzt, auch medizinisch sinnvoll ist und nicht nur einen Placebo-Effekt auslösen damit. Und das ist was, was unsere Leitlinien, also die Dinge, die unser Denken und Handeln in der täglichen Routine beeinflussen, die sagt das ganz klar. Enzyme, Bauchspeicheldrüsenenzyme, sollten nur dann eingesetzt werden, wenn eine Einschränkung der Bauchspeicheldrüsenfunktion nachgewiesen ist. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Feststellung und das sollte man auch ganz konsequent so tun. Denn wenn man irgendwo sagt, ich nehme das und das hilft mir, es ist ein bisschen besser geworden, dann muss man im nächsten Satz auch sagen, wie lange wollen Sie das denn nehmen für den Rest des Lebens? Und wer soll das bezahlen? Die Krankenkasse bezahlt es ja im Regelfall nicht, wenn eine entsprechende Diagnose nicht vorliegt. Deshalb ist es ganz wichtig, erst die Diagnose machen und dann letztendlich die Therapie. Welche Empfehlungen kannst du denn Patienten oder auch in der Primärversorgung tätigen Ärzten geben? Wie kann ich denn sowas überhaupt diagnostizieren, dass eine Verdauungsschwäche vorliegt? Die Symptome allein genügen ja nicht.
Nein, wir brauchen ein diagnostisches ja, Tool. Und das ist eigentlich relativ einfach. Ich glaube, wir müssen so zweigleisig fahren. Also was die Bauchspeicheldrüsenfunktion ist, messen wir die sogenannte Elastase im Stuhl. Die ist erniedrigt, wenn eine Einschränkung der Funktion vorliegt. Die Elastase ist eine Konzentration und natürlich, wenn jemand sehr, sehr starke Durchfälle hat, dann ist es natürlich falsch niedrig. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Deswegen ist es wichtig, wir machen die Diagnose und bestimmen in der Regel die Elastase nicht nur einmal, sondern wenn sie erniedrigt ist, durchaus nochmal ein zweites und drittes Mal, sodass wir dann relativ sicher sind, dass eine Einschränkung der Funktion vorliegt. Wenn das der Fall ist, dann haben wir erstmal die Diagnose der eingeschränkten Bauchspeicheldrüsenfunktion. Und im zweiten Schritt, und das ist auch wichtig, muss man einmal auch nach dem Organ Bauchspeicheldrüse schauen mit der Bildgebung. Also wir machen entweder also den normalen Ultraschall sowieso, wir können einen Ultraschall von innen machen und wir können auch ein MRT machen. Warum ist das so wichtig? Weil letztlich der Erstbefund einer eingeschränkten Bauchspeicheldrüsenfunktionsstörung immer auch ein organisches Problem zugrunde liegen kann bei der Bauchspeicheldrüse, entweder eine chronische Entzündung oder vielleicht auch ein bösartiger Tumor. Das ist leider so, das muss man einmal ausschließen. Genauso wie wenn sich ein Diabetes, eine Zuckerkrankheit neu einstellt, müssen wir auch immer etwas Bösartiges der Bauchspeicheldrüse ausschließen. Wenn das dann einmal gemacht ist, dann ist das vom Tisch und dann habe ich die Diagnose einer sogenannten exokrinen Pankreasinsuffizienz, also eine Bauchspeicheldrüsenfunktionsstörung. Und dann habe ich die Diagnose und dann kann ich die Therapie bei einem Patienten ansetzen. Und wenn ich die Diagnose habe, wird die Therapie, also die Enzymtherapie, auch von den Krankenkassen entsprechend erstattet. Ist das auch so dein konsequentes Vorgehen?
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man darauf hinweist, dass man nicht einfach versucht, jetzt irgendwo mit Enzymen die Probleme zu lösen oder zu bessern, sondern dass man immer am Anfang einmal die Organdiagnostik macht, um zu schauen, was ist denn das Problem? Ist es denn so, nach deiner Erfahrung, dass man immer eine schwerwiegende Bauchspeicheldrüsenerkrankung haben muss, um eine Verdauungsschwäche durch die Bauchspeicheldrüse, eine sogenannte exokrine Pankreasinsuffizienz zu haben? Oder gibt es da auch noch andere Gründe für?
Nein, es gibt auch andere Gründe und es gibt vor allem auch junge Menschen, wenn man sich die Bauchspeicheldrüse anschaut in der Bildgebung, da ist strukturell überhaupt nichts Auffälliges und trotzdem haben sie eine eingeschränkte Funktion. Das sind dann regulatorische Störungen, die letztlich zu einer Einschränkung der Funktion führen, ohne dass wir wissen, warum das in diesem Moment gerade der Fall ist. Und dann haben die Patienten auch eine eingeschränkte Funktion und müssen entsprechend mit Enzymen behandelt werden. Meine Erfahrung ist, bei diesen Patienten, wenn strukturell nichts Krankhaftes vorliegt, dass man durchaus in bestimmten Intervallen nochmal kontrolliert, wie ist denn die Elastase? Ist sie denn auf einmal wieder normal? Das erlebe ich eben nicht permanent, aber schon auch ab und zu, dass auf einmal eine deutlich erniedrigte Elastase nach einem Jahr oder zwei Jahren auf einmal wieder normal ist, weil nämlich diese regulatorische Störung auch wieder aufgehoben sein kann. Ich weiß nicht, ist das auch deine Erfahrung?
Ja, das sehe ich auch gelegentlich. Was mir auffällt in letzter Zeit, vielleicht achte ich auch mehr darauf, das ist, dass Patienten eine sogenannte Lipomatose der Bauchspeicheldrüse haben. Ich weiß nicht, das siehst du ja wahrscheinlich im Ultraschall oder in der Endosonographie auch immer wieder.
Also fettreich.
Fettreich. Ja, das sind ja oft Patienten, die dann auch übergewichtig sind, die das Fett auch an anderen Stellen haben. Welche Bedeutung misst du diesem Befund zu, auch im Hinblick zum Beispiel auf exokrine Pankreasinsuffizienz?
Ja, eigentlich erstmal nur deskriptiv beschreibend. Und wenn dann zusätzlich die Elastase erniedrigt ist und die Diagnose steht, hat das natürlich in dem weiteren Vorgehen keine andere Konsequenz als die Enzymtherapie. Oder was machst du draus?
Also ist bei mir genau das Gleiche. Ich bin mir nicht schlüssig, was ich wirklich da draus machen soll. Man liest ja immer wieder auch Studien, dass Menschen, die so eine Lipomatose haben, dann häufiger irgendwo im Verlauf eine chronische Pankreatitis entwickeln. Also irgendwo das Vorboten möglicherweise einer schwerwiegenderen Bauchspeicheldrüsenerkrankung sind. Aber die Daten dazu sind noch sehr übersichtlich. Das muss man sagen. Bei mir hat sich schon ein gewisser Paradigmenwechsel eingestellt. Früher war es immer so, man hat eine Bauchspeicheldrüsenerkrankung diagnostiziert, zum Beispiel eine chronische Entzündung, und hat dann die Funktion gemessen. Ja, das war immer der zweite Schritt. Das geht ja heute, wenn ich dich richtig verstanden habe, eher in die Richtung, ich schaue, was die Menschen für Symptome haben. Kommt da eine exokrine Pankreasinsuffizienz als Ursache in Betracht? Und dann mache ich die Diagnostik. Und wenn das positiv ist, dann gucke ich nach der Bauchspeicheldrüse. Ist das so, das Vorgehen, wie du das machst?
Absolut. Es ist ja beides möglich, ne? Aber eigentlich kommt man immer von der Symptomseite. Ich glaube, wenn ein Patient überhaupt keine Symptome hat und wir sehen strukturelle Veränderungen in der Bauchspeicheldrüse im Sinne einer chronischen Entzündung, so mit Verkalkung etc., gibt es ja, dann muss man erstmal keine Therapie machen. Das ist, glaube ich, wichtig. Und dann vielleicht die Elastase auch noch normal ist. Wir behandeln keine Bildgebung, sondern wir behandeln wirklich, wenn Symptome da sind. Und im Übrigen steuern wir die Therapie auch nach der Symptomatik und nach nichts anderem. Wir wissen ja, dass wenn eine ausgeprägte Einschränkung der Funktion passiert und die Nahrungsaufspaltung durch die Enzyme deutlich eingeschränkt sind, dann haben die Patienten Symptome und die Patienten rutschen dann natürlich auch neben einem Gewichtsverlust in einem entsprechenden Mikronährstoffmangel. Den kann man auch messen anhand von Vitaminen, vor allem die fetthaltigen Vitamine, die sind erniedrigt im Blut. Und wenn wir dann eine Therapie machen, dann steuern wir nach der Symptomatik, nach dem Körpergewicht und nach dem möglicherweise wieder Ansteigen dieser veränderten Laborwerte. Also es ist alles rein klinisch anhand dessen, was der Patient uns schildert und wir messen können, und jetzt nicht irgendwie die Bildgebung, die da irgendwie eine Rolle spielt. So steht es auch entsprechend in der Leitlinie. Und ich glaube, was die Therapie angeht, mit der Enzymtherapie wird der Fehler gemacht, dass man die Patienten mit zu wenig Enzymen versorgt. Die Patienten sind häufig unterdosiert. Man richtet ja die Dosis der Enzymtherapie immer danach aus, was ich esse. Wie ist denn der Fettgehalt? Das kann man nicht immer bis aufs Kleinste messen oder ausrechnen, aber in jedem Falle muss man ausreichend Enzyme zu sich nehmen, zu jeder fetthaltigen Nahrung. Und so eine Dosis, dass man sagt, dreimal eine Kapsel von vielleicht 20.000 Einheiten entsprechend Enzymen, das ist immer der falsche Weg, sondern ich muss es wirklich an die Ernährungs- oder an die Nahrung anpassen. Da reicht es auch schon, wenn ich ein Latte Macchiato trinke, dass ich dazu Enzyme nehmen muss. Und insofern wirklich die wichtige Botschaft, ausreichend dosieren und zu jeder Mahlzeit.
Vielleicht nochmal eine Zwischenfrage meinerseits. Also wir sprechen ja über Enzymtherapie. Nun gibt es auch eine ganze Menge anderer Enzyme oder Enzympräparate auf dem Markt. Haben die auch was damit zu tun? Oder beziehst du dich jetzt auf bestimmte Präparate? Also was muss da drin sein, damit man tatsächlich von einer Enzymtherapie bei Pankreasverdauungsschwäche sprechen kann?
Also wir haben im Grunde genommen zwei Enzympräparate auf dem Markt. Einmal die Enzyme, die aus der Bauchspeicheldrüse des Schweins gewonnen werden. Das sind die klassischen. Und dann haben wir auch noch pflanzliche Enzyme aus Pilzen, wenn man so will. Das sind die beiden Gruppen. Und alle anderen Enzyme, die so, ja, überall rumschwirren, auch im Markt sind, die haben eigentlich mit der Bauchspeicheldrüse, Enzymtherapie nichts zu tun.
Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Da sind ja viele Dinge, wenn man mal so googelt, unterwegs, was man so alles zu sich nehmen kann, wo im Regelfall ja auch die angepriesen werden, die kosten im Regelfall auch eine Menge Geld, was man selber investieren muss, was aber nicht das Thema berührt, was wir heute besprechen, sondern wir sprechen von einer nachgewiesenen Bauchspeicheldrüsenfunktionsschwäche. Und wenn man diese Präparate kauft oder verordnet bekommt, dann stehen da ja immer so große Zahlen, 25.000 oder 40.000. Was bedeutet das für die Menschen?
Das, Das sind die entsprechenden Einheiten, mit denen ich, also man kann das alles sehr, sehr gut ausrechnen, wenn man den Fettgehalt der Nahrung weiß, wie viel Einheiten pro Gramm Fett man etwas braucht. Aber das ist zu kompliziert. Ich glaube, es ist wichtig, dass man so eine Richtlinie hat. Als Beispiel zum Frühstück 20.000 Einheiten, zu einer normalen Mittagsmahlzeit kann es schon hochgehen auf 120.000 Einheiten und am Abend dann vielleicht 40.000 Einheiten. Also auf jeden Fall ausreichend. Ich nehme mal das Beispiel Pommes und Currywurst. Wenn man das zu sich nimmt, ist jetzt nicht die tägliche Mahlzeit hoffentlich. Ich glaube, wir haben schon viel über Ernährung gesprochen. Aber es kommt ja vor, aber nur mal so als Beispiel, da braucht man 160.000 Einheiten Enzyme, um eine adäquate Enzymdosis zu sich zu nehmen, im Sinne ausreichende Dosierung. Und das zeigt, viele, die das vielleicht auch machen, merken, dass sie eigentlich mit ihren 3x20.000 pro Tag absolut unterdosiert sind. Und dann ist es eben so, Patienten haben weiter Beschwerden oder die Patienten nehmen nicht an Gewicht zu, dann wirkt es auch nicht. Und das ist meistens die Unterdosierung.
Haben wir eine Möglichkeit, den Therapieerfolg, also den zu objektivieren, abgesehen von den Beschwerden? Gibt es Messungen, die wir machen können, um zu sagen, jetzt ist die Therapie richtig dosiert, so kann man weitermachen? Es ist ja immer schwierig, die Menschen können ja Läuse und Flöhe haben oder sie können vielleicht eine andere Erkrankung haben, die dann auch zur exokrinen Pankreasinsuffizienz führt. Ich nenne mal als Beispiel die Zöliakie, wo es das ja auch gelegentlich mal gibt. Gibt es da irgendwelche Messungen, die man machen kann? Du hast ja gesagt, am Anfang bestimmen wir die Elastase 2-3 Mal. Und wenn die 2-3 Mal erniedrigt ist, dann gehen wir von dieser Diagnose aus. Was machen wir zur Therapiekontrolle oder zumindest, wenn die Therapie nicht so wirkt, wie wir uns das vorstellen?
Gut, die Therapiekontrolle sind erstmal die Symptome. Aber es ist natürlich möglich, Patienten nehmen ausreichend Enzyme ein, haben aber weiter Beschwerden. Und dann stellt sich ja immer die Frage, ist das ausreichend? Gibt es noch ein anderes Problem? Die Elastase selber ist ja eine Konzentration, etwas, was von der Bauchspeicheldrüse produziert wird. Das verändert sich nicht unter der Therapie. Es gibt aber eine diagnostische Methode, das ist der sogenannte 13C-Atemtest. Der reagiert darauf, ob die Enzymtherapie ausreicht und der Atemtest kann dann herangezogen werden. Das Problem des Atemtestes ist, dass er in nur wenigen Zentren angeboten wird. Also wenn ich das Glück habe, an so ein Zentrum zu geraten, dann kann ich quasi die Enzymtherapie kontrollieren, ist sie ausreichend oder nicht. Dann nimmt man nämlich eine Testmahlzeit zu, muss dann in kleine Tüten pusten. Die Untersuchung läuft über 4-6 Stunden und ich kann dann im Grunde genommen aus der Ausatemluft indirekt dann sehen, hat dann eine gewisse Aufspaltung stattgefunden nach der Testmahlzeit, ja, nein, und hat die Enzymtherapie, so sie denn erfolgt ist, unter des Testes ausgereicht. Aber das ist wirklich schwierig möglich. Sonst gibt es leider keine diagnostische Kontrolle, ob die Enzymtherapie greift oder nicht. Ein wichtiger Punkt, den müssen wir auch noch erwähnen, wenn Enzymtherapie nicht funktioniert, kann ich gegebenenfalls einen Säureblocker dazu geben. Ist das im Grunde genommen etwas, was du dann auch als nächste Eskalation machst? Und warum bringt der Säureblocker was?
Wir sind da ja diagnostisch im Dilemma. Wenn jemand das schluckt und er schluckt auch ausreichend davon und es wirkt und wirkt nicht, dann haben wir diese Möglichkeit mit dem Atemtest zu machen. Aber der ist, wie du schon sagst, nur an wenigen Stellen verfügbar, wird auch im ambulanten Bereich nicht vergütet. Das muss man auch noch dazu sagen. Es sei denn, man zahlt es aus der eigenen Tasche, dann ist es aber relativ teuer. Also es ist irgendwo ein Dilemma, was wir haben. Und dann ist die Frage, was machen wir denn mit den Menschen in dieser Situation? Und dann ist ja die Annahme die, und da gibt es, glaube ich, auch zumindest unterstützende Belege, dass die Magensäure das entscheidende Enzym, was in den Präparaten ist, nämlich die Lipase, die für die Fettverdauung da ist, zerstört. Und darauf basiert dann die Empfehlung, dass man einen Säureblocker dazu gibt. Und manchmal hilft das. Ich probiere das aus. Ich bin nicht immer davon überzeugt, dass das wirklich dann auch zum Erfolg führt. Aber viele andere Möglichkeiten hast du ja in dieser Situation nicht. Oder kennst du noch einen Tipp, den du mir geben könntest, was man denn macht, wenn das dann auch nicht funktioniert?
Was man auch machen kann, ist, dass man, wir haben ja gesagt, es gibt zwei Gruppen von Enzymen. Einmal die schweinebasierten in Anführungsstrichen und dann die pflanzlichen von Pilzen produzierten Enzyme. Und ich kann das auch mal, wenn das eine nicht funktioniert, kombinieren und gucken, ob dann, also man kann A zwischen den Enzymen wechseln, aber man kann auch beide kombinieren und gucken, ob dann die Therapie besser greift. Ich glaube, wenn das überhaupt nicht funktioniert, muss man sich natürlich immer Gedanken machen. Du hattest ja vorhin schon gesagt, Läuse und Flöhe, ob nicht vielleicht ein anderes Problem vorliegt. Und da sich dann nochmal auf den Weg machen und prüft, ist wirklich der Enzymmangel und die eingeschränkte Bauchspeicheldrüsenfunktion das einzige Problem oder gibt es nicht auch ein zusätzliches Problem? Also ja, so eine Bauchspeicheldrüsen eingeschränkte Funktion kann ja auch zusammenkommen mit einem Reizdarmsyndrom oder mit einem anderen Problem des Magen-Darm-Traktes. Man kann ja mehrere Erkrankungen haben und dem muss man dann auch auf den Grund gehen.
Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Information. Das stellt nicht grundsätzlich die Diagnose in Frage, aber es ruft dazu auf, zu gucken, ob es nicht noch irgendein anderes Problem gibt, was ja auch nicht ganz so selten mit einer Bauchspeicheldrüsenschwäche zusammenhängt. Zum Beispiel auch bakterielle Fehlbesiedlung des Dünndarms ist ja auch noch so ein Thema, was dazu führen kann. Also für alle, die davon betroffen sind, man hat die Diagnose gestellt, man gibt die Enzyme, das wirkt nicht richtig. Man gibt einen Säureblocker dazu, das wirkt auch nicht richtig. Dass man dann tatsächlich nochmal die Augen öffnet und fragt, gibt es nicht auch so etwas wie Läuse und Flöhe? Ja, Ahmed, vielleicht fasst du nochmal zusammen, was du von der heutigen Folge mitgenommen hast, was du vielleicht nochmal kurz zusammengefasst unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest.
Ja, im Mittelpunkt unserer heutigen Sendung war ja die Bauchspeicheldrüsenschwäche und die Therapie dieser Schwäche mit Enzymen. Und wir kommen ja immer von der Symptomseite. Das heißt, Patienten haben typische Symptome wie Bauchschmerzen, Durchfall, Blähungen. Und eine wichtige mögliche Erkrankung ist die Bauchspeicheldrüsenschwäche. Und wir machen das im Alltag eigentlich mit einem ganz einfachen Test. Wir messen die Elastase im Stuhl, das durchaus auch zwei- und dreimal. Und wenn die Elastase im Stuhl erniedrigt ist, auch bei wiederholter Messung, dann steht die Diagnose einer eingeschränkten Bauchspeicheldrüsenfunktion. Und wichtig, wenn die Diagnose steht, ist dann die konsequente Enzymtherapie mit einer ausreichenden Dosierung in Abhängigkeit dessen, was ich esse. Und die Therapiekontrolle ist in der Regel die Veränderung oder die deutliche Besserung der Symptome oder vielleicht auch ein Gewichtsverlust, der sich eingestellt hat, der sich dann wieder ausgleicht. Man kann sich das ja vorstellen, wenn die Nahrungsverwertung wieder besser wird, dann geht auch das Gewicht nach oben. Und so ist im Groben die konsequente Therapie. Wir haben natürlich den einen oder anderen Fallstrick dabei, haben wir auch drüber gesprochen. Aber im Großen und Ganzen ist es wichtig, die Diagnose steht durch die Elastase-Messung im Stuhl. Und wir machen dann eine konsequente Enzymtherapie, die da eine ausreichende Dosierung bedeutet. Und das ist wichtig. Man kann nicht überdosieren, sondern man kann häufig unterdosieren. Und das ist im Grunde genommen ein wichtiger Aspekt in der Therapie dann, in der konsequenten Therapie. Und dann wird man in vielen, vielen Fällen erfolgreich sein. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, das war wieder eine spannende Folge zu einem wichtigen Thema. Wir haben viel über Reizdarm und andere Erkrankungen gesprochen, aber die Bauchspeicheldrüsenfunktionsstörung ist eine wichtige Erkrankung, die eben auch bei so einer Symptomatik vorkommen kann. Wir würden uns freuen, wenn Sie in 2 Wochen wieder zuschalten und dann ganz bequem Platz nehmen auf unserer Verdauungscouch.
Der Podcast Die Verdauungscouch ist auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Abonniert uns einfach und liked uns, um keine Folge zu verpassen und hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn ihr uns Gedanken mitteilen wollt oder Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann könnt ihr dies gerne auf unserer Webpage unter www.verdauungscouch-podcast.de hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bleibt gesund und denkt dran, eine gute Verdauung, die beginnt im Kopf.